Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Podcast hören, soll sich noch mehr lohnen.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Sie können es doch noch. Im fünften Saisonspiel glückte den Dallas Mavericks endlich der erste Sieg. Haben sie jetzt die Kurve gekriegt oder war das eine Eintagsfliege? Das ist eine der Fragen, die wir jetzt mit unserem NBA-Experten Felix Amrhein klären. Außerdem sprechen wir unter anderem noch über Andre Drummonds durchbrochene Schallmauer, ein Zittersieg der Rockets bei den 76ers, heimstarke Nets gegen mühsam startende Cavs und den zweiten Sieg der Suns im zweiten Spiel unter Interimscoach Jay Triano. Herzlich willkommen, Felix Amrhein, Moderator von Triple Double, unserem wöchentlichen NBA-Talk. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Dann lass uns zunächst auf die Hornets gegen die Nuggets schauen. 110-93 siegten die Hornets. Zweiten Heimsieg haben sie damit eingefahren. Frank Kaminsky mit 20 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists. Der entscheidende Mann auf Seiten der Hornets. Bei den Nuggets steht die Serie jetzt bei 1-3. Zwei Auswärtsniederlagen darunter. Auswärts können sie es einfach nicht so gut. Und jetzt gucken wir auf die Pistons gegen die Timberwolves. 122-101 am Ende der Sieg der Pistons. Und Andre Drummond bricht in neue Schallmauern oder neue Grenzen vor.
Ja, 15 Rebounds hat er heute Nacht dafür gesammelt, dass er die 5000 Rebound-Marke in seiner Karriere durchbrechen konnte. Andre Drummond also mit einer starken Leistung heute Nacht. Dazu noch 15 Punkte, gutes Double-Double, das er da aufgelegt hat. Und dann kann man auch mal über 5 Turnover hinwegsehen. Insgesamt sehr, sehr geschlossene Mannschaftsleistung der Detroit Pistons, weswegen dann am Ende eben die Turnover von Drummond auch nicht so richtig ins Gewicht gefallen sind. Alle in der Starting Five waren im zweistelligen Punktbereich und Tobias Harris, der stach da noch so ein bisschen raus. Ein Plus-Minus-Rating von plus 17 sagt schon so einiges aus, war damit das Beste in der Starting Five. 34 Punkte hat er obendrein aufgelegt und aktuell, da läuft's bei ihm so ein bisschen. Er hat jetzt 4 Spiele in seiner kompletten Karriere mit mehr als 30 Punkten. 2 davon hat er in den letzten 3 Spielen gemacht und das gegen Minnesota, die ja eigentlich so ein bisschen, ja, schon nach oben gelobt wurden, aber jetzt sind sie gerade wieder so ein bisschen am Zurückfallen in alte Muster, möchte man sagen. Sie haben mit Karl Anthony Towns und Andrew Wiggins 2 Spieler, die abliefern. In der letzten Nacht kam Jeff Teague dazu und dann fehlt so ein bisschen. Sie müssen auf Jimmy Butler immer noch verzichten. Es ist unklar, wann er zurückkommt, hat eine Atemwegsinfektion, verpasst deswegen jetzt schon das zweite Spiel in Folge. Und er scheint so ein bisschen der Anker zu sein, der dem Team fehlt. Denn die Minnesota Timberwolves, die waren zwar im ersten Viertel gut in der Partie, gewannen dieses dann auch mit 3 Punkten, verloren danach aber den Anschluss, kamen Mitte des zweiten Viertels einfach nicht mehr aufs Scoreboard und ließen dann letzten Endes Detroit wegziehen, gerade im zweiten Viertel richtig, richtig übel dann auf die Mütze bekommen. 40-18 ging das aus Sicht der Detroit Pistons aus. Auch als die Pistons dann schwächelten gegen Ende des dritten Viertels, konnten die Minnesota Timberwolves zwar die Lücke verkleinern, aber sie eben nicht mehr komplett schließen. Bei den Timberwolves, wie gesagt, 3 Spieler mit guten Quoten. Ansonsten war da viel, viel Stückwerk. Kein Spieler außer Towns, Teague und Wiggins über 10 Punkte geschafft. Karl Anthony Towns dann am Ende mit dem Double-Double, 23 Punkte, 10 Rebounds. Aber das ist in Summe zu wenig gewesen. Und so können sie dann auch nicht die schwache Freiwurfquote der Detroit Pistons ausnutzen, die letztlich nur 64,7% getroffen haben. Und eine Frage muss angesichts von Karl Anthony Towns gestellt werden dürfen, denn der ist ja schon jemand, der sehr dominant unter dem Korb agiert, aber Andre Drummond scheint das in der letzten Nacht noch besser gemacht zu haben, denn sie wurden mit 10 Rebounds ausgescored oder ja ausgeboxt letztlich unter dem Korb, die Timberwolves, und das ist natürlich was, das kann den Timberwolves nicht gefallen und das kann Tom Thibodeau nicht gefallen, genauso wie eine Assist-Unterlegenheit von 13 Assists. Also die Timberwolves sind ein junges Team, müssen weiter an sich arbeiten und die Detroit Pistons, die sind erstaunlich gut in die Saison gekommen, haben jetzt eine Bilanz von 3-2.
Eine Bilanz von 4-1 haben die Houston Rockets, aber der Auswärtssieg bei den 76ers, der war dann doch recht mühsam. 105-104 am Ende, dank eines Dreiers mit dem Buzzer von Eric Gordon.
Ja, bevor wir auf diesen Buzzerbeater gucken, müssen wir erst nochmal ganz kurz auf den Kader der 76ers gucken. Markelle Fultz hat nämlich nicht mitgespielt, der Rookie, der First Pick des vergangenen Drafts. Und das, weil er an einer Schulterverletzung laboriert, die er wohl schon mehrere Wochen mit sich rumträgt. Und dann muss die Frage gestattet sein, warum, liebe 76ers, bei eurer Verletzungsgeschichte habt ihr den Jungen überhaupt spielen lassen? Letzte Nacht war er jetzt nicht dabei, mal gucken, wie schnell er zurückkommt. Aber es gibt ja noch andere Spieler bei den 76ers mit viel, viel Potenzial. Du hast es gesagt, Eric Gordon war derjenige, der sie am Ende dann versenkt hat, die Sixers, indem er ja da wirklich mit einem guten Eckendreier, indem er dann eben auch noch Joel Embiid richtig alt aussehen lässt, letztlich zum Sieg schießt, 105 zu 104 geht's am Ende aus. Und die Philadelphia 76ers, die hatten das Spiel 3 Minuten vor Spielende bereits mit 8 Punkten angeführt und dann bekam zum Beispiel Embiid und Simmons einfach überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Es gab kurz vor Spielende gab's eine Möglichkeit, wo die Sixers ja die Uhr so ein bisschen runterlaufen lassen und dann geben sie aber eben nicht Embiid oder Simmons den Ball, sondern sie geben ihn Jared Bayless. Und jetzt ohne diesen Herrn da völlig in Abrede stellen zu wollen, aber der hat in der vergangenen Nacht eben 3 von 11 Würfen getroffen und Simmons und Embiid haben durchaus gute, ansehnliche Spiele gemacht, wenngleich bei Simmons der Groschen erst so ein bisschen später fiel und das Spiel erst sich dann in seine Richtung neigte. Aber da hat man womöglich auch einfach von Brad Browns Coaching-Seite ein bisschen die falsche Entscheidung getroffen und den Sieg womöglich auch leichtfertig aus der Hand gegeben. Wie gesagt, die 76ers kommen in den letzten 3 Minuten überhaupt nicht mehr aufs Scoreboard. Am Ende ist es dann Eric Gordon, der auch eine durchwachsene Nacht erlebt hat, der die Rockets zum Sieg schießt mit einem Dreier, nachdem er zuvor lediglich 4 von 15 Stück getroffen hat. 29 Punkte dann am Ende für Eric Gordon. James Harden mit dem Double-Double, 27 Punkte, 13 Assists. Clint Capela auf Seiten der Rockets ebenfalls mit dem Double-Double, 16 Punkte, 20 Rebounds. Und wenn wir schon auf Verletzungen schauen, dann können wir noch kurz ein Wort über Chris Paul verlieren. Bei dem war am Anfang bei der Knieverletzung von Day-to-Day die Rede. Mittlerweile reden wir von Week-to-Week. Also es wird vorerst an Gordon und Harden hängen bleiben bei den Houston Rockets. Bei den 76ers insgesamt eigentlich eine gute Mannschaftsleistung. Ich hatte Simmons und Embiid angesprochen, dazu noch Covington und J.J. Redick mit 20 und 22 Punkten. Redick damit dann Topscorer. In die Bresche gesprungen, nichtsdestotrotz die 76ers am Ende, ja, das unterlegene Team, weil sie zwar 22 Würfe mehr herausspielen, aber eben viel, viel seltener an die Freiwurflinie gehen. Und da sind die Houston Rockets bekanntermaßen stark. Und da haben sie letzten Endes, auch wenn ein Dreier das Spiel entschied, den Unterschied gemacht, denn damit haben sie sich im Spiel gehalten.
Stark sind die Nets zu Hause. Dritten Heimsieg haben sie eingefahren in der Nacht mit 112 zu 107 gegen die Cleveland Cavaliers. Bei diesem Spiel standen ja die beiden Point Guards vor allen Dingen im Mittelpunkt des Interesses, LeBron James und Spencer Dinwiddie. LeBron James gewinnt das Duell der Point Guards statistisch, aber Spencer Dinwiddie und die Nets, die gewinnen eben das Spiel, weil die Cavaliers erstmal überhaupt nicht so richtig aus der Kabine gekommen sind. Warum haben die so Startschwierigkeiten?
Ja, gute Frage. Ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass bei den Cleveland Cavaliers einfach noch kein festes System vorhanden ist. Jetzt haben sie in der letzten Nacht zwar wieder so gespielt, wie sie es in der Partie davor schon getan haben, aber das klickt irgendwie alles noch nicht so richtig. Dadurch, dass James Harden eben nicht in Small Forward spielt, sondern jetzt komplett auf Point Guard gestellt wird aktuell, weil Jay Crowder dann die Small Forward Position begleitet und einfach auch kein weiterer Point Guard so richtig vorhanden ist, auch wenn José Calderón natürlich im Kader steht, aber einfach jetzt auch nicht die Qualität mehr besitzt in seinem Alter, um da Starting Point Guard zu spielen. Ich glaube, es funktioniert einfach alles noch nicht so richtig, ist noch nicht so richtig eingespielt bei den Cleveland Cavaliers und so haben sie jedes Mal mittelschwere Probleme irgendwie in die Partien reinzufinden, wobei es dieses Mal ja sogar eigentlich ganz gut ging. Sie führten mit 11 zu 2 gegen Brooklyn, dann fing Brooklyn an aufzuwachen, machte sofort die Lücke zu innerhalb weniger Minuten und gewann dann sogar noch das erste Viertel für sich. Zweite Viertel war ja dann ausgeglichen, bevor bei den Brooklyn Nets die Körbe weiter fielen, insbesondere eben durch den Witty, der in der zweiten Halbzeit wirklich gut aufspielte, aber bei den Cleveland Cavaliers, da lief eben nicht mehr viel zusammen. Und so, wäre das Spiel beinahe noch mal richtig, richtig eng geworden, denn Die Brooklyn Nets, die hatten an ihrer Seite so eine Durststrecke im vierten Viertel. LeBron James weiter natürlich on fire, wie man das bei ihm gewohnt ist. Das erste Triple-Double in dieser Saison, das er dann aufgelegt hat. 29 Punkte, 13 Assists, 10 Rebounds. Beinahe wäre ja ein Quadruple daraus geworden, aber die 8 Turnover hat er zum Glück dann nämlich nicht mehr auf die zweistellige Stufe hochgeschraubt. Ja, wie gesagt, es wurde dann nochmal eng. Hinten raus war es dann letzten Endes aber auch LeBron James, der das Spiel ja ein Stück weit verloren hat für die Cleveland Cavaliers, denn beim Stand von 107 zu 109, da ist er an die Freiwurflinie gegangen, hat beide Freiwürfe verworfen und so konnten dann die Brooklyn Nets letzten Endes das Spiel nach Hause bringen. Und wir müssen darüber reden, dass natürlich Spencer Dinwiddie überhaupt nur hier in das Spiel seines Lebens schlüpfen konnte, weil D'Angelo Russell verletzt war und nicht spielen konnte und damit Spencer Dinwiddie dann die Chance bekam, in die Starting Five zu rotieren. 22 Punkte, natürlich Career High für ihn bei guten Quoten. Dazu dann noch Unterstützung eben von Hollis Jefferson und von Carroll. Unterstützung auch noch von Krabby von der Bank. Insgesamt die Brooklyn Nets mit einer ansehnlichen Leistung, die Brooklyn Nets dann auch die Schwäche der Cleveland Cavaliers genutzt. Ich hatte es angesprochen, 8 Turnover durch LeBron James, 6 Turnover auch noch durch Kevin Love, insgesamt 21. Das ist einfach zu viel. Damit gibst du dem Gegner zu viele Chancen, zum Abschluss zu kommen. Und so gewinnen die Brooklyn Nets trotz um 5% schwächere Wurfquote, einfach weil sie ja insgesamt 12 Wurfchancen mehr bekommen haben von den Cleveland Cavaliers. Und bei den Cavaliers, da stottert der Motor so richtig. 3-2 ist die Bilanz jetzt aktuell. Und das ist dieselbe Bilanz, die die Brooklyn Nets haben. Wer hätte das nach 5 Spielen vor der Saison gedacht?
Der Motor bei den San Antonio Spurs läuft dagegen absolut geschmeidig. 4. Saisonsieg, 117 zu 100 bei der Miami Heat und LaMarcus Aldridge mit 31 Punkten. Der Mann, der die Spurs auf Spur gebracht hat. Und wir schauen auf das Duell der Pacers gegen die Oklahoma City Thunder. Paul George erstmals wieder gegen sein altes Team, nur 10 Punkte gemacht, aber dafür gibt's ja immer noch Russell Westbrook bei der Oklahoma City Thunder, der mit 28 Punkten, 10 Rebounds und 16 Assists natürlich ein Triple-Double auflegte und 114 zu 96 am Ende mit OKC gegen die Pacers gewann. Und gewonnen haben auch die Dallas Mavericks endlich nach 4 vergeblichen Anläufen in dieser Saison, glückte im 5. Spiel dann endlich dieser lang ersehnte erste Sieg, 103 zu 94 zu Hause gegen die Memphis Grizzlies.
Ja, und Dennis Smith Jr., der ist der Faktor gewesen, der den Unterschied machte. Er kam ja nach 2 Spielen Verletzungspause gegen Golden State zurück, wirkte da überhaupt nicht glücklich, aber gut, das war ja bei der kompletten Mannschaft der Fall. Dieses Mal, da hat er sich wieder was vorgenommen und dann hat dann auch gesagt, warum das so war. Er hat gesagt, I've got tired of losing. Also er war müde zu verlieren. Er wollte unbedingt dieses Gefühl des ersten NBA-Sieges. Und so hat er letzten Endes dann das Spiel an sich gerissen, insbesondere in der zweiten Halbzeit. 14 Punkte hat er da gemacht, 4 Assists verteilt. Am Ende stand er bei 19 Punkten, 5 Assists für die Dallas Mavericks. 8 von 12 Würfen getroffen, 3 von 6 Dreiern. Also wirklich eine rundum gelungene Leistung. Nur ein Turnover dann auch auf diese 5 Assists, die er da produziert. Und er hat ja nicht unbedingt gegen jemanden gespielt, der in der NBA keinen Namen hat. Nein, er hat gegen Mike Conley gespielt. Und Mike Conley, der war beeindruckt. Er hat gemeint, er ist ein sehr klarer Fall von Gamer, wie man das in der Basketballsprache nennt. Er hat ihm Unerschrockenheit attestiert und hat gesagt, der Großteil, warum sie heute gewonnen haben, der geht definitiv auf ihn und er liebt es, wie er spielt und er denkt, er wird eine große Karriere haben. Also da wurden reichlich Lob über Dennis Smith Jr. ausgeschüttet und das dann letzten Endes auch zu Recht. Wie gesagt, er war hier der entscheidende Mann. Entscheidend war sicherlich auch der Schachzug von Rick Carlisle, Nerlens Noel erstmals in die Starting Five zu beordern, Dirk Nowitzki damit von der Center-Position runterzuziehen. Das bekam auch dem großen Deutschen. 5 von 10 Würfen hat er am Ende versenkt für 13 Punkte, bekam mit Noel noch jemand neben sich gestellt, der für Rebounds sorgen konnte und so unterlagen die Dallas Mavericks zwar am Ende einmal mehr im Rebound-Duell, aber dieses Mal eben nur mit einem und nicht wie in den ersten 4 Spielen mit wirklich hohen Zahlen. In den ersten 4 Spielen haben sie insgesamt 51 Rebounds weniger gesammelt als der Gegner. Dieses Mal war es einer. Insofern auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ein Schritt nach hinten war es bei beiden Teams, was die Freiwurfquote anging. Die war nicht sonderlich ausbaufähig. Und da müssen wir kurz auf Marc Gasol gucken. Marc Gasol mit lediglich 3 von 8 verwandelten Freiwürfen. Und das, nachdem er in allen bisherigen Spielen 26 von 27 getroffen hatte. In einem Spiel sogar 10 von 10. Also bei Marc Gasol heute Nacht das Händchen nicht ganz so fein insgesamt, aber von der Dreierlinie ordentlich getroffen. 5 von 7 da. Und so war dann am Ende 26 Punkte. Dennoch Topscorer seines Teams. Mit 11 Rebounds hat er sich zumindest in das Duell der Mavericks gestemmt, genauso wie Mike Conley mit 21 Punkten. Nichtsdestotrotz die Memphis Grizzlies mit Problemen bei der Tiefe ihres Kaders in der heutigen Nacht, und das war bei den Dallas Mavericks einfach besser. Ich hatte Smith Jr. und Nowitzki angesprochen, dazu dann noch Harrison Barnes mit 15, Wes Matthews mit 16 und von der Bank J.J. Barea und Yogi Ferrell mit 14 und 10. Insgesamt die Dallas Mavericks einfach mit einem guten Spiel. Sie konnten den Vorsprung, den sie sich im ersten Viertel herausgespielt haben, nämlich 14 Punkte, über die komplette Partie verteidigen. Klar wurde es mal zwischenzeitlich auch eng, gerade Mitte des dritten Viertels waren dann auf einmal die Memphis Grizzlies richtig, richtig dran, hatten nur noch 3 Punkte Rückstand, fanden dann allerdings keine weiteren Stops mehr. Im Gegenteil, die Dallas Mavericks waren es, die Memphis Grizzlies dann vom Scoren abhielten. So konnten sie ihren Vorsprung wieder ausbauen und dann endlich diesen ersten Saisonsieg einfahren gegen die Memphis Grizzlies.
War das jetzt der Turnaround für die Mavericks? Da kann man natürlich drauf aufbauen, aber können sie es auch fortsetzen? Was glaubst du?
Ja, wird sich zeigen müssen. Sie haben jetzt gleich nochmal die Grizzlies als Gegner, dieses Mal dann auswärts. Es war sicherlich ein Schachzug eben, Nerlens Snowell reinzubringen, und es ist, muss man jetzt abwarten, ob Rick Carlisle sich erneut dazu entscheidet. Und wenn die Dallas Mavericks so weiterspielen, dann haben sie auf jeden Fall eine realistische Chance, auch das ein oder andere Spiel mehr noch zu gewinnen. Wenn dann noch Devin Harris beispielsweise von der Bank ein bisschen konstanter abliefert, dann kann das durchaus was werden. Die Defense war gut heute Nacht bei Dallas, darauf müssen sie aufbauen. Die Offense hat soweit auch erstmal funktioniert. Insofern, ja, gibt es Anlass zur Hoffnung, aber die Memphis Grizzlies sind ja auch ein Team, das nicht von schlechten Eltern ist. Also sie müssen sich strecken, denn der Qualitätsunterschied ist sicherlich da, aber mit Leistungen wie heute Nacht kann auf jeden Fall der Turnaround gelingen.
Und so ist auch der Turnaround bei den Phoenix Suns gekommen. 97-88 gewinnen sie gegen die Utah Jazz und feiern im zweiten Spiel unter Interimscoach Jay Triano den zweiten Sieg. Felix, da hat sich der Trainerwechsel offensichtlich wirklich bezahlt gemacht bei den Phoenix Suns.
Ja, manchmal steckt man nicht so richtig drin. Also mal gucken, ob das nicht nur ein Strohfeuer ist und wie schnell dann bei den Phoenix Suns doch wieder die Luft brennt. Aber heute Nacht, da war es erstmal gut, und das lag vor allen Dingen an TJ Warren, der eine richtig, richtig starke Partie abgeliefert hat. 27 Punkte am Ende dann auflegte, 12 von 20 Würfen verwandelt dazu. Unterstützung von Devin Booker mit 17 Punkten, Alex Len und Tyler Ulis von der Bank kommt mit 13 Punkten jeweils. Also das war eine gute Leistung, und das bei ja ausbaufähigen Wurfquoten, aber sie waren unter dem Korb da. Tyson Chandler mit 10 Rebounds, dazu 13 Rebounds noch von Alex Len, der damit das Double-Double auflegt. 55 insgesamt, damit 11 mehr als die Utah Jazz. Und bei den Utah Jazz, da gab es neben dem Rebound-Problem vor allen Dingen noch ein weiteres, und das war sehr, sehr eklatant, und das war nämlich die Turnover-Rate. 24 Stück am Ende. Ricky Rubio verteilt gleich 7 davon, aber insgesamt einfach viele, viele Turnover, die sie produziert haben und damit natürlich dem Gegner viel, viele Wurfchancen ermöglicht haben. 77 hatten die Utah Jazz, 96 hatten die Phoenix Suns. Wie gesagt, Überlegenheit unter dem Korb, 9 Offensiv-Rebounds mehr, dazu 8 Turnover weniger produziert. Das war letzten Endes das Erfolgsgeheimnis der Phoenix Suns gegen die Utah Jazz, die auch von Downtown nicht trafen und insgesamt zu ihrer Liebe Mühe und Not hatte. Da halfen dann eben auch 16 Punkte und 14 Rebounds von Rudy Gobert nichts. Da half auch die Rückkehr von Rodney Hood nichts, der 22 Punkte auflegte. Und die insgesamt eigentlich ganz geschlossene Offensivleistung der Starter, denn da waren alle zweistellig. Da war auch Ricky Rubio mit 15 Punkten, 11 Assists eigentlich eben vermeintlich erstmal gut, hat dann aber eben 7-mal den Ball weggeschmissen. Und so straucheln die Utah Jazz, stehen jetzt bei 2-3, genau wie die Phoenix Suns. Also die NBA startet dieses Jahr ein bisschen verrückt in die Saison.
Und auch die Golden State Warriors haben ja nicht so eine Siegesserie hingekriegt. hingelegt zum Start, wie man das vielleicht erwartet hat, wie man es in den letzten Jahren ja auch immer wieder gesehen hat. Jetzt liegen sie aber wieder positiv in der Bilanz, 3-2 jetzt die Serie der Warriors, 117-112 in der Nacht zu Hause gegen die Toronto Raptors, und Stephen Curry natürlich der erfolgreichste Mann. 30 Punkte hat er gemacht für sein Team bei diesem Sieg. Und dann kommen wir noch zum Overtime-Sieg der Los Angeles Lakers, 102-99 zu Hause gegen die Washington Wizards, und damit bringen die Lakers, Felix, den Wizards die erste Niederlage in dieser Saison bei.
Ja, die Los Angeles Lakers machen vieles am Ende dieses Spiels richtig, nachdem sie dem Rückstand erstmal so ein Stück weit hinterhergehechelt sind. Mitte des dritten Viertels konnte sich Washington absetzen, um dann allerdings ja Mitte des vierten Viertels nur noch Backsteine zu werfen, und das gleich minutenlang. Über 3 Minuten sind sie da ohne größere Erfolge geblieben, und deswegen konnte dann Los Angeles sogar kurzzeitig vorbeiziehen und oder zumindest ausgleichen, und dann ging das Spiel in die Overtime. Da war es dann letzten Endes an Caldwell Pope, den Dreier zu treffen und am Ende damit die Los Angeles Lakers zum Sieg zu führen. Und da müssen wir natürlich bei den Los Angeles Lakers auch mal wieder über Lonzo Ball sprechen. Er ist ja allgegenwärtig. Dieses Mal 6 Punkte, 10 Assists bei nur einem Turnover, 8 Rebounds. Liest sich ganz gut. Was sich nicht so gut liest, ist die Wurfquote. 2 von 11 nur getroffen. Und damit natürlich die Wurfquote des Teams insgesamt sehr, sehr geschmälert. Denn der Rest, der war gar nicht so schlecht, was den Wurf anging. Nance Junior und Ingram mit jeweils 8 getroffenen Würfen, Nance Junior sogar bei nur 10 Versuchen, 18 und 19 Punkte, die beiden dazu noch mit dem Double-Double, jeder 10 Rebounds eingesammelt. Von der Bank kommt Julius Randle mit 5 von 7, Kyle Kuzma mit 6 von 15, 11 und 15 Punkte, also ausgeglichene Leistung bei den Lakers, und Lonzo Ball scheint immer mehr derjenige zu werden, der hauptsächlich den Ball verteilt, denn wie gesagt, am Abschluss, da hapert es momentan noch reichlich. Am Abschluss, da hat es auch so ein bisschen bei John Wall gehapert. 7 von 22 sind einfach zu wenig. 1 von 5 Dreiern auch. Am Ende 18 Punkte, 9 Assists, 4 Turnover. Bei Bradley Beal, da fiel der Wurf ein bisschen besser, wenngleich von Downtown auch nicht so richtig. 2 von 7 waren es da, 28 Punkte von ihm. Und das war dann so ein bisschen auch das Problem. Sie waren ein Stück weit auf sich alleine gestellt. Marcin Gortat zwar mit 14 Rebounds, 11 Punkten. Auch Otto Porter Jr. noch mit 12 Punkten und Jody Meeks mit 11 von der Bank. Aber dann eben auch ganz viele Spieler nur mit 2 Punkten. Und die angesprochene Dreierquote, die zog sich allerdings so durchs komplette Team der Wizards. 6 von 26. Womöglich wäre dieses Spiel nie in die Verlängerung gegangen, wenn es die Los Angeles Lakers ihnen nicht gleich getan hätten. Die trafen nämlich nur 7 von 30. Und so wurde auch dieses Duell dann am Ende ja so ein bisschen über vielleicht Glück entschieden, denn so richtig hervorgetan haben sich da beide Seiten nicht. Die Los Angeles Lakers produzieren mit 21 Turnovern 8 mehr als die Wizards. Die können das wiederum nicht ausnutzen. Auf der anderen Seite rebounden die Lakers ein Stück besser, als es die Wizards tun. Und wie das dann in so Overtime-Siegen ist, da musst du dann im Zweifel eben im richtigen Moment einfach zur Stelle sein. Und das waren die Los Angeles Lakers dann eben in Person von Julius Randle am Ende. Der machte nämlich nochmal den Dank und machte so endgültig den Deckel drauf, nachdem eben Caldwell Pope seine Farben mit dem Dreier in Führung brachte. John Wall verpasste dann mit der Sirene den 3-Punkt-Wurf und damit die erneute Verlängerung. Und so geht das Spiel an die Los Angeles Lakers, die immerhin auch bei einer 2-2-Bilanz stehen, während die Washington Wizards, du hast es angesprochen, die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen.
Morgen mehr aktuelle NBA bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, dann unter anderem mit den Partien der Hawks bei den Bulls und den Mavericks im Rückspiel bei den Grizzlies. Aber NBA auch sonst ein wichtiges Thema in dieser Woche und überhaupt in jeder Woche bei uns auf meinsportradio.de, denn zusätzlich zu unserer täglichen Zusammenfassung haben wir auch noch eine wöchentliche Sendung, die sich dann besonderen Themen nochmal ganz speziell widmet. Triple Double heißt die Sendung, wird von unserem Kollegen Felix am Rhein moderiert. Felix, was habt ihr in dieser Woche besprochen? Was gibt's in der neuen Ausgabe, die jetzt schon auf meinsportradio.de und bei iTunes als Podcast ist, zu hören und zu erfahren?
Ja, wir haben uns natürlich über die schnellste Trainerentlassung der NBA-Geschichte unterhalten, die Entlassung von Earl Watson bei den Phoenix Suns. haben darüber hinaus auf den Saisonstart von Dennis Schröder geblickt und uns natürlich mal wieder, leider Gottes, über Verletzungen unterhalten müssen. Jeremy Lin bei den Brooklyn Nets ist ja für die komplette Saison ausgefallen. Was das unserer Meinung nach für die Brooklyn Nets bedeutet, erfahrt ihr ebenfalls bei Triple Double. Und dann gilt es natürlich noch auf Historisches zu schauen. Giannis Antetokounmpo legt eine Saisonstart hin, wie es noch niemand je im Bucks-Trikot getan hat, nicht mal Kareem Abdul-Jabbar. All das bespreche ich mit Marius Winzler und Lars Kiele.
Und ihr solltet euch das Ganze anhören, runterladen und vor allen Dingen im November ziemlich viele Podcasts runterladen bei uns auf meinsportradio.de, bei iTunes oder mit unserer mobilen App für iOS und Android ganz bequem von unterwegs. Denn im November spenden wir für jeden runtergeladenen Podcast einen Cent an die Movember Foundation. Die setzt sich ja fürs Thema Männergesundheit ein. Männer lassen sich jedes Jahr im November einen Schnurrbart wachsen, um dann auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen. Und wir sammeln eifrig mit Spenden. Also macht mit, hört so viele Podcasts, wie ihr könnt, auf meinsportradio.de, ladet runter und bittet uns ordentlich zur Kasse für den guten Zweck.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.